Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke und gebe hier Gast. Meines Zeichens Kabarettist aus Berlin spreche ich jede Woche mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Heute sind wir bei Folge 46 und ich freue mich auf den Kabarettisten Justus Krux, den ich im Folgenden Frederik Neihäusel nennen werde, weil er einfach so heißt. Hallo Frederik.
Tilman, hi, grüß dich.
Grüß dich. Ja, Justus Krux. Warum der Künstlername und warum überhaupt einer und warum Justus Krux?
Naja, ich bin so ein bisschen zum Kabarett und Comedy, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Bin ja von Haus aus Rechtsanwalt, praktiziere auch normal in der Kanzlei und hab da im Rahmen der von Fachvorträgen habe ich so meine ersten Auftritte gehabt, die ich dann die Fachvorträge und Vorlesungen immer versucht habe, mit Anekdötchen zu füllen und habe dann schnell gemerkt, dass die Zuhörer viel mehr Spaß hatten an kleinen, so kleinen Geschichtchen rund um Jura, kleinen Skurrilitäten und habe dann eben das Ganze irgendwann zu einem Bühnenprogramm gebaut und trete damit auf. Und Justus Krux ist dann entstanden, als ich mich gefragt habe, wie reagieren eigentlich meine Mandanten, wenn ihr Anwalt jetzt plötzlich ins Komische abdriftet, denen auch klar zu signalisieren, wir trennen das Hauptberufliche von der Kunst, habe ich einen Künstlernamen mir überlegt und der ist entstanden tatsächlich aus einer Bierlaune raus, auch nicht von mir. Saßen da in einer netten Runde, ein paar Biere getrunken, haben gesagt, was könnte denn passen? Und dann kam einer wirklich aus dem Stand mit Justus, Justiz, Krux, die Krux an der Sache, das Problem und dann ist Justus Krux entstanden und der Name ist eigentlich ganz, ganz passend und funktioniert auch ganz gut. Ja.
Ist dir das denn schon mal passiert, dass Mandanten das entweder rausgefunden oder angesprochen haben?
Tatsächlich noch nie negativ. Also die Leute bekommen das natürlich mit. Das ist ja zum einen auch überhaupt kein Geheimnis. Zum zweiten mache ich ja auch letztlich bei Statusmeldungen, WhatsApp, Bilder und Szenen von Auftritten. Also die Leute wissen es. Und es gab keine negative Reaktion bisher, sondern im Gegenteil, die verstehen alle, dass man auch noch andere Interessen haben kann, dass man noch andere Sachen machen kann und das ist eigentlich funktioniert eigentlich hervorragend. Also diese Künstlernamen hätte es nicht gebraucht. Aber jetzt ist er entstanden und jetzt führe ich den noch weiter.
Ja. Dein Programm heißt ja, kommst du noch auf den Kaffee mit hoch? Und jetzt erzähl mir doch mal, was das mit der Juristerei zu tun hat.
Das ist sogar sehr typisch Jura. Nämlich das ist entstanden aus der juristischen Überlegung, ist immer das, was auf einem Vertrag steht, auch tatsächlich gemeint. Also ist, wenn ich über einen Gebrauchtwagenkaufvertrag Ehevertrag schreibe und die Karre hat einen Mangel, läuft es dann nach Kaufrecht oder nach Familienrecht? Das heißt, die entscheidende Frage ist bei uns Juristen immer nicht, was steht drauf, sondern was steckt dahinter. Und da passt dieser Spruch, kommst du noch auf den Kaffee mit hoch, genau rein, nämlich ist damit, wenn sie dich fragt nach einem Date, kommst du noch auf den Kaffee mit hoch, ist dann der Kaffee gemeint oder steckt mehr dahinter? Und das ist die Idee und so erkläre ich dann halt juristische Skurrilitäten.
Ja, und es ist tatsächlich lauter praktische Tipps. Ich kann mich ja erinnern, dass man, wenn man dein Programm gesehen hat, sogar alkoholisiert Autofahren, also nicht darf, aber straffrei tun kann.
Ja, also das Programm ist also eine kleine Reise durch die Welt der Juristerei, auch mit Skurrilitäten und alles natürlich mit Überspitzungen. Diese Sequenz habe ich auch ausgebaut. Und da warst du ja auch nicht ganz unwesentlich mitbeteiligt. In Rösrath hast du ja mal irgendwie noch einen hinten reingerufen und den habe ich jetzt komplett ins Programm genommen. Und so entwickelt sich das auch. Ja, ich versuche dann noch mitzunehmen, was ich dann bekommen kann.
Ja, ist halt auch ein heiteres Thema. Also Alkohol, so ernst das ist mit den zigtausend Toten im Jahr, aber es ist einfach lustig. Fängt man mehr Stimmung ein als jetzt durch sowas wie Kaufvertrag, obwohl, wenn du jetzt sagst Kaufvertrag, Ehevertrag, dann hat man schon auch schon wieder.
Man merkt schon auch, dass der Sex and Crime Part im Programm einfach in der Regel zu deutlicheren Lachern führt als ein feinerer Vertragspart, der natürlich skurril ist und erscheint. Aber das ist typisch Jura. Und das ist also ein bisschen auch mein Ansatz. Ich habe, als ich das Programm oder als ich mich mit der Idee beschäftigt habe, das Programm auf die Bühne zu bringen, habe ich natürlich schon auch geschaut, gibt es da schon Vergleichbares. Und interessanterweise, obwohl Jura ja ein Thema ist, das letztlich jeden irgendwann betrifft, und zwar eigentlich nicht irgendwann, sondern immer betrifft. Also Jura geht ja schon los, wenn du morgens beim Bäcker ein Brötchen kaufst, schließt du einen Kaufvertrag. Wenn du dein Auto in die Tiefgarage stellst, beim Bahnhof schließt du einen Mietvertrag. Das ganze Leben ist im Grunde genommen Jura. Und das war so ein bisschen die Idee zu sagen, ich versuche eine Sparte Jura für die Menschen humoristisch verpackt so ein bisschen zugänglich zu machen. Also da kannst du tausend Anekdoten machen. Und so entwickelt sich auch mein Programm immer weiter. Zum Beispiel ist jetzt Cannabis legalisiert. Ja, das ist ja per se schon mal witzig. Und und jetzt haben sie in Baden-Württemberg haben sie irgendeine Parole ausgegeben. Jeder, der jetzt auf der Straße mit Cannabis erwischt wird, ist ein Straftäter, weil er kann es noch nicht legal erworben haben. Es gibt diese Clubs noch nicht und die Pflanzen sind noch nicht reif. Also musst du es illegal erworben haben und da greifen sie jetzt durch.
Wenn man jetzt grundsätzlich dafür ist, dass man in einer freien Gesellschaft auch sowas wie Suchtmittel auch gleich behandeln sollte. Trotzdem hat ja die Ampelkoalition es geschafft, dieses Gesetz auf diese Weise zu schreiben, dass diese Clubs eher erst im Juli dann existieren dürfen und jeder weiß, wer schon mal einen Verein gegründet hat.
Also du kannst es nicht komplizierter machen, als es die Deutschen wieder gemacht haben. Du kannst es nicht komplizierter machen. Du nimmst zwei Ausnahmen und die sind beide schon skurril. Ja? Du darfst rauchen, aber im Rahmen eines Vereins, der dafür kein Geld, also das ist, bedrängt dich, berauscht dich, aber nur, wenn du den Vorstand deines Vereins vorher informierst. Also es ist witzig.
Ja, aber der Unterschied zum Alkohol ist ja, dass die Alkoholmenge ja unbegrenzt erlaubt ist. Theoretisch dürftest du ja eine Menge zu Hause haben oder sogar dabei im Rucksack, die dich tötet. Ja, also wenn du jetzt 10 Schnapsflaschen im Rucksack hast, dann bist du tot nach dem Trinken. Und beim Cannabis ist ja so, da kann die Polizei ja jederzeit, wenn du dann mit dem Joint durch die Straße gehst, kann sie dich anhalten und sagen, zeig mir mal deinen Rest und dann haben wir so eine Waage und so weiter. Und das wäre ja wie wenn du mit dem Bier auf der Straße quasi angehalten wirst und dann musst du beweisen, dass du nicht noch 500 Liter Bier oder was dann der Eigenbedarf ist, im Rucksack hast. Also der Unterschied ist ja nach wie vor, dass die Polizei damit eben zu tun hat. Und genau das hätte man ja abschaffen können oder abschaffen wollen auch.
Man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber was man halt jetzt schon sieht, sind diese, sagen wir mal, die typisch deutschen Mechanismen, nämlich 3 Pflanzen pro Person, alles in irgendeinem, unter dem Label eines Vereins. Auf die Idee kannst du nur kommen, wenn du unsere Mentalität kennst.
Auch dann die Regel, so ein Verein darf nicht mehr als 500 Mitglieder haben. Warum gibt es nicht warum gibt es nicht bundesweit einen Verein, ja, mit mehreren Millionen Mitgliedern, so wie der ADAC? 500 Mitglieder als Obergrenze ist ja nun, hat ja mit Gesundheit nichts zu tun, mit Kriminalität und so weiter. Also da glaube ich, dass das wirklich auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch eine Menge Meldungen geben wird, die du dann wahrscheinlich verwenden kannst.
Ich freue mich drauf. Ja, das ist Material. Ja.
Genau, da kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Rubrik.
Alles schon erlebt.
Hier geht es um die absurdesten Bühnenerlebnisse, die man so in seiner Karriere auf sich genommen hat. Ja, da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Vielleicht so als kleine Vorbemerkung. Ich bin ja ein extrem demütiger Kabarettist, deswegen, weil ich aus dem Stand in eine komplett andere Welt eintauchen durfte. Ich bin einfach total dankbar, dass ich eine Welt erleben darf, die den meisten Juristen eben auch nie zugänglich sein wird als aktiver Teilnehmer dieses. Und deswegen bin ich erstmal per se total dankbar. Und zum Zweiten, ich habe früher so bis 30 schon sehr aktiv Tennis gespielt. Und da bist du es halt auch gewohnt, widrige Umstände hinzunehmen. Ja, ob es da Nieselregen hat, ob es da 3 Grad hat draußen, du spielst ein Match und bist ja nicht aus Zucker, haben wir immer gesagt. Und das heißt, ich habe halt auch Auftritte, die komplett schief liefen, habe ich halt absolviert, weil ich gesagt habe, das ist jetzt, sei froh, dass du, und das nimmst du mit als Erfahrung. Ich versuche immer so die Top 3 meiner beschissensten Auftritte zu ermitteln. An drei kann ich mich wirklich noch super erinnern. Die waren so richtig, richtig schlecht. Das eine war, da bin ich gebucht worden von einer Firmenmandantin von mir für eine Vertriebsschulungsabendveranstaltung auf so einer Berghütte im Schwarzwald. Dreitägige Vertriebsschulung und es war praktisch der letzte Abend. Am Vorabend haben die Vertriebler ihren Partyabend gehabt und haben gesoffen bis nachts um vier. Und es war der letzte Abend. Jeder wollte nach Hause und die Berghütte war riesig und es saßen 20 versprengte Vertriebler im Raum und du hast gemerkt, zum Teil sind die eingeschlafen, haben zum Teil den Kopf wirklich auf dem Biertisch gehabt und ich habe dann das Ding durchgezogen eine Dreiviertelstunde und habe mich danach noch weiter mit denen betrunken und die kamen dann nett zu mir, es war relativ höflich und gesagt, du, es lag nicht an dir, du hast dir echt Mühe gegeben, wir waren einfach fertig, das war ein mega im Nachhinein eine lehrreiche Erfahrung. Der zweite war, da habe ich bei einer Wissenschaftstagung so den Kasper geben müssen im Rahmen des Programms in so einem Vorlesungssaal in der Uni vor lauter Schallschutztechnikern und Ingenieuren und die waren nicht vorbereitet. Die wussten also nicht, dass da jetzt irgendwas kommt mit Humor. Die dachten, da kommt jetzt ein juristischer Vortrag. Und da hat original von den 150 Leuten in der Dreiviertelstunde Kurzprogramm hat, glaube ich, einer mal geschmunzelt. Und du mühst dich da ab und es passiert nichts. Und da fragst du dich dann schon auch, was du hier machst. Und der schlimmste Auftritt, der war in Ulm, in meiner beruflichen Heimat, bei einer Abendveranstaltung, Jubiläum von einer Firma. Und das war im Stehempfang auch, 200 Leute. Ich habe gedacht, 200 Leute im Steh, mal was ganz Neues, sensationell. Und ich wurde begrüßt mit den Worten so, jetzt kommt ein kabarettistischer Block und das Buffet ist eröffnet. und in dem Moment, die haben zum Teil auf meiner Bühne gegessen. Ich hatte eine Geräuschkulisse, die war so laut, dass ich natürlich auch keine Monitoring. Ich habe einfach den Text aus dem Kopf. Ich habe mich selber nicht gehört. Und es haben von den 200 Leuten vielleicht vier zugehört. Und auch da habe ich mich bemüht, nett zu bleiben, höflich zu bleiben, habe es zu Ende gebracht und bin dann frustriert nach Hause und habe keine Rechnung gestellt, weil ich gesagt habe, das habe ich nicht verdient.
Echt? Das ist ja wirklich, das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand, also eigentlich wäre das ja dann Schmerzensgeld.
Ich frage mich dann immer, liegt es an mir oder hätte Mario Barth den Saal zum Kochen gebracht?
Apropos Veranstalter, der nicht so ganz immer alles im Blick hat. Wir haben ja beide auch eine gemeinsame Vergangenheit und zwar im letzten September. Ich habe in meinem anderen Podcast Lucke und Hengstmann in Folge 50 damals drüber gesprochen, über diesen Wettbewerb Rösrather Kabarettpreis und ja, auch schon damals wusste ich, also natürlich in dem Moment, wo man es erlebt, findet man es richtig schlimm, aber man weiß ja schon, wenn man das als Profi weiß, man alles mitschreiben, alles mitdenken und alles erzählen, weil es einfach wahnsinnig absurd war.
Du hast es gleich erkannt, du hast gesagt, das war so lustig, du hast immer gesagt, die sind immer knapp daneben. Ja, die sind knapp an einer guten Veranstaltung, die sind knapp an einem netten Intro, die sind knapp an einer schönen Siegerehrung, die sind auch knapp an einer guten Organisation vorbei, wenn sie uns noch vielleicht ein Hotel zur Verfügung haben. Durch dich und durch die Alice damals ist es dann erst skurril geworden für mich, weil ich gesagt habe, ihr habt eigentlich recht, das ist ja eigentlich, was sie hier machen, ist ja, war gut, ja, aber knapp daneben. Ja.
Aber was ich dann auch gelernt habe, ich hatte schon mal einen ähnlichen Wettbewerb, der zwar nicht so schrammelig war, aber auch so auf diese Art, wie man mit Künstlern umgeht, so absolut empathielos, instinktlos, so ein bisschen so, hier sind die Clowns, macht mal was, zahlt mal ruhig eure Sachen selber oder so. Da hatte ich auch schon mal einen Wettbewerb, das war der Troubadour in Stuttgart, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, so ein Musikwettbewerb und da habe ich auch den Nachwuchspreis gewonnen und als Preisträger habe ich halt mir gedacht, wer, wenn nicht ich, sollte denen mal einfach einen Brief schreiben oder eine ausführliche E-Mail, das ist ja dann ernst zu nehmen, weil ich kann ja nicht aus Frust irgendwie was geschrieben haben und da habe ich gedacht, das ist dann auch meine Pflicht, da deutlich zu sagen, dass ja, das eine oder andere da gar nicht geht. Das ist ja auch absurd. Es war der 11. Wettbewerb in Rösrath. Also wie mögen Nummer 1 bis 10 gewesen sein? Ah ja, aber ich fand's geil und wir saßen hinterher noch damals mit Alice Köfer. Wir waren Platz 1 bis 3 und haben dann hinterher noch quasi.
In dem Hotelzimmer haben wir uns da abends noch den Wein aus der Tanke geholt.
Ja? Ich glaube, ich hatte noch heimlich so einen Wein heimlich da noch eingeschoben, aber das darf ich dir als Jurist gar nicht erzählen.
Ja, ist auch noch nicht verjährt. Also ich könnte dich jetzt in Rösrath schon nochmal
rösten.
Rösten.
Ja, also an alle Veranstalter immer die Künstler bei Laune halten mit Essen und Trinken, dann läuft's.
So kann man es zusammenfassen.
Also vielen Dank, Justus Krux. Die Zeit ist verflogen.
Bestimmt.
Wir sehen uns sicherlich mal wieder auf irgendeiner Bühne und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss. Das war die 46. Folge des Zungenspitzer Podcasts rund um Kabarett und Comedy, den es jede Woche gibt. Witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Anzuhören oder zu abonnieren auf allen möglichen Podcast-Plattformen oder auf der Zungenspitzer-Homepage selber. Wenn ihr einen Wunsch habt, wen ich mal einladen oder wen ich was fragen soll, schreibt mir gern unter podcast@zungenspitzer.de. Zwei kleine Anmerkungen habe ich noch. Letzten Sonntag hätte Karl Kraus seinen 150. Geburtstag feiern können, wenn er nicht gestorben wäre. Karl Kraus war ein österreichischer Schriftsteller, Journalist und Kritiker und bis zu seinem Tod 1936 Herausgeber der literarischen Zeitschrift Die Fackel. Seine Texte sind ebenso originell wie aufmerksam und sprachgewaltig und heute teilweise immer noch sehr aktuell zu lesen. Besonders empfehlenswert ist ein Aufsatz, den er 1927 in der Fackel veröffentlichte, mit dem schlichten Titel Der Reim. Dort beschreibt er ausführlich, was einen guten und auch was einen schlechten Reim ausmacht. Er selbst hatte einige Jahre vorher auch ein Gedicht zum Reim veröffentlicht, in dem er, wie es die Natur des Reims ist, so verdichtet wie möglich darlegt, wie der optimale Reim sein soll. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Geboren wird er, wo sein Platz, aus einem Satz, mit einem Satz. Er ist kein eigenwillig Ding, das in der Form spazieren ging. Er ist ein Inhalt, ist kein Kleid, das heute eng und morgen weit. Er ist nicht Ornament der Leere, des toten Wortes letzte Ehre. Nicht Würze ist er, sondern Nahrung. Er ist nicht Reiz, er ist die Paarung. Er ist das Ufer. Wo sie landen, sind zwei Gedanken einverstanden. Eleganter kann man es wohl nicht ausdrücken. Das Gedicht und die zugehörige Abhandlung packe ich in die Shownotes zu dieser Folge. Lest mal rein, wenn ihr Lust habt. Reimen ist wirklich eine Kunst und als reimender Kabarettist habe ich der Sichtweise von Karl Kraus auch einiges Neue abgewinnen können. Nachricht Nummer 2. Im Herbst wird es wieder ein Zungenspitzer-Festival geben. Wieder in der Heilbronn-Hohenloher Gegend. Eine finanzielle Förderung für insgesamt 3 Festivalwochenenden im November ist jetzt gerade bewilligt worden. An dieser Stelle wird es zu gegebener Zeit weitere Infos geben. Nur so viel schon mal. Streicht euch den 8. November bis 1. Dezember 2024 rot im Kalender an. Da werden Pretzfeld, Hüringen und Harthausen zum Zentrum der deutschen Kabarettszene. Ich freue mich drauf. Jetzt aber erstmal bis nächsten Mittwoch. Mein Name ist Tilman Lucke und ich freue mich auf mein nächstes Zungenspitzergespräch mit dem Kollegen Marco Weber. Bis dann.